Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit den KuratorInnen der aktuellen Ausstellung im Jüdischen Museum, ausgeblendet, eingeblendet, Johannes Pretorius Rhein und Lea Wohl von Haselberg, sowie mit Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums, die remote zugeschaltet ist, dass man der Aufnahme ein bisschen anhört. Für die Ausstellung Ausgeblendet, eingeblendet im Jüdischen Museum in Frankfurt, die das jüdische Filmschaffen in Deutschland zwischen 1945 und 1989 vorstellt, haben wir, das DFF und das Jüdische Museum, eng zusammengearbeitet. Das DFF hat einiges an Expertise und auch eine ganze Reihe von Exponaten zur Verfügung gestellt. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, jetzt im Spätherbst im Podcast noch einmal gemeinsam auf das ein oder andere Exponat zu schauen. Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es nach den terroristischen Verbrechen der Hamas am 7. Oktober nicht mehr so einfach möglich ist, ohne die gegenwärtige Krisensituation anzusprechen. Statt uns also unmittelbar auf die Ausstellung und Exponate zu stürzen, wollten wir Sie erst einmal fragen, wie es Ihnen geht. Wie ist die Lage bei Ihnen im Haus?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir arbeiten natürlich heute unter ganz, ganz anderen Bedingungen, als das vor dem 7. Oktober der Fall war. Sofort nach dem Massaker von Hamas, quasi am selben Tag, mussten wir unsere Sicherheitsvorkehrungen erheblich hochfahren. Wir sind im Moment nicht so sehr das offene Haus, was wir gerne sein möchten. Man muss bei uns warten, die Außenhaut ist geschlossen, man wird kontrolliert, jeder einzeln, bevor er oder sie unser Museum betreten kann. Und das Hauptthema, mit dem wir hier im Team zu tun hatten, ist natürlich, dass viele Kolleginnen und Kollegen, Familie, Freunde, langjährige Kolleginnen in Israel haben. Das ist erstmal eine sehr große Verstörung, Angst, Trauer durch dieses Massaker gibt. Trauer um die Toten, Angst, was mit den Geiseln ist. Verstörung, dass in Israel so ein Massaker stattfinden konnte. Angst angesichts des eruptiven Ausbruchs von Antisemitismus, der sofort diese Art von Vernichtungsfantasien, die dieses Massaker beflügelt haben, hier auf die deutsche Straßen übertragen hat. Und das sind alles psychologische Themen, mit denen wir in den ersten Tagen zu tun hatten. Wir haben uns dann aber entschlossen, der Sprachlosigkeit, in der so ein Terror einen stürzen möchte, eine Sprachfähigkeit entgegenzusetzen und haben als erstes eine Soundinstallation entwickelt, die auf unserem Vorplatz zu hören ist, die Skulptur an Teile von Armin Schlesinger ergänzt und an die Namen und das Alter der Geiseln erinnert. Wir haben eine Bildungsoffensive gestartet, in der wir ins Gespräch gehen mit Lehrerinnen und Lehrern oder in der ich persönlich auch nochmal Auseinandersetzungen mit Antisemitismus als Führung, Online-Führung durch unsere Ausstellungen gebe. Und wir haben eine Veranstaltung durchgeführt über die Auswirkungen des 7. Oktober auf jüdische Existenz, vor allem in Deutschland. Und wir werden diese Auseinandersetzung fortführen. Wir zeigen jetzt eine Filmarbeit aus dem Jahr 2009 von Sharon Lifshitz, die Tochter von zwei Geiseln, Odette und Yocheved Lifshitz aus dem Kibbutz Nir Oz, die mit ihrer Mutter Yocheved Lifshitz, die mittlerweile freigelassen wurde, einen Film über die Geschichte des Kibbutz Nir Oz gemacht hat. Und den zeigen wir jetzt. Und diese Art von Sprechfähigkeit und Handlungsfähigkeit, was sehr wichtig für uns ist im Umgang mit dieser Situation. Und wir hoffen dadurch auch bei unseren Besucherinnen und Besuchern, die nach wie vor kommen, sogar ein bisschen mehr kommen als vor dem 7. Oktober, worüber wir uns freuen, bei ihnen ein Verständnis auszulösen und Empathie mit den Folgen dieser Zäsur oder gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen in Bezug auf die Folgen, die diese Zäsur des 7. Oktober hat.
Diese Sprechfähigkeit, sich zu erhalten oder Sprechfähigkeit anzubieten, erfordert Ihnen aber ja auch einiges ab. Kann ich mir vorstellen. Man kann sich ja denken, dass es nicht so einfach ist, andauernd über das schreckliche Massaker zu sprechen, über Geiseln zu sprechen und sich diesem Thema ständig neu zu stellen, dem Antisemitismus in Deutschland ständig neu zu stellen, den antizionistischen Demonstrationen.
Tatsächlich ist es, denke ich, so mit solchen traumatischen Ereignissen, dass sie immer andere Traumata reaktivieren. Und das bedeutet, dass in Familien, in denen Vorfahren im Holocaust zum Opfer gefallen sind, die erkennen in diesem Massaker die Vernichtungsfantasie von der Nazis. Und die Bilder sind in Teilen auch bewusst so, dass sie diesen Anschluss herstellen wollen. Das Markieren von Häusern mit einem Davidstern soll bewusst erinnern an das Markieren von Menschen in den Jahren unter der nationalsozialistischen Herrschaft. Und das wird sofort erkannt und reaktiviert ein Trauma, was von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und deswegen ist die Ausgangsvoraussetzung des Sprechens im Moment sehr unterschiedlich, je nach persönlichem, biografischem, familiären Hintergrund. Gleichzeitig würde ich sagen, ist es wie immer bei solchen traumatischen Ereignissen, es gibt Momente, in denen niemand sprechfähig ist in der Folgezeit und es gibt Momente, in denen sie auch mal kurz zurücktreten und es ein Lachen gibt, ein Essen gibt. Gefühl, das mit anderen etwas teilen, was dann wieder trägt. So, ich denke, Gemeinschaft ist im Moment für jüdische Menschen etwas ganz Wichtiges. Gemeinschaft und Orte des Austauschs und der Verständigung. In Frankfurt beispielsweise wurde auch ein solcher Sprechort angerichtet für die zweite und die dritte Generation. Wir hier im Jüdischen Museum versuchen uns im Kollegium auch in einem größeren Maße miteinander zu verständigen, was das macht, dieses Trauma. Es gibt natürlich da auch große Unterschiede zwischen den jüdischen und nichtjüdischen Kollegen, je nach biografischer Prägung, Beziehung auch zu Israel. Aber insgesamt ist die Handlungsfähigkeit eigentlich etwas, was gut tut. Das bloße Ausharren und Passivität ist etwas, was viel schwerer zu ertragen ist.
Wie reagiert denn das Publikum in der Ausstellung? Werden Sie angesprochen? Bekommen Sie Reaktionen im Hinblick auf die Lage in Israel oder auch mit Blick eben auf die antisemitischen Vorfälle und Angriffe hier in Deutschland? Gibt es da Gespräche und Diskussionen?
Also tatsächlich gibt es Reaktionen auf unsere Soundinstallation. Dadurch, dass man im Moment ja auch vor dem Museum warten muss, erreicht die eigentlich alle unsere Besucherinnen und Besucher und die erreicht auch genau das, was wir wollen, nämlich erinnern an die Geiseln und Empathie wecken. Dadurch nennen wir auch das Alter. Tatsächlich machen wir die Erfahrung, dass wir gar nicht so häufig angesprochen werden im Museum auf die aktuelle Situation. Ich glaube, dass sich Menschen das in Teilen nicht trauen, dass es eine Art Hilflosigkeit gibt, einen Wunsch, Solidarität zu bekunden. Wir bekommen auch Blumen und so etwas. Aber viele können sich das auch gar nicht vorstellen. Wenn ich dann konkret sage, meine Kollegin, da wurde das Haus mit einem Hakenkreuz markiert. Wenn ich das sage, merke ich, dass ja, viele da beschämt sind oder sich das nicht wirklich vorstellen können und auch in ihrem Alltag ja nicht mitbekommen, was das bedeutet, dieser ansteigende Antisemitismus, weil in ihrem Alltag er keine Rolle spielt, aber in dem Alltag, den wir hier am Jüdischen Museum haben, weil wir erhöhte Sicherheit haben, aber auch weil wir viele jüdische Kolleginnen und Kollegen haben, können wir schon davon berichten. Und dieses Gespräch suchen wir jetzt einfach auch.
Sie haben die Solidarität angesprochen. Erfahren Sie denn viel Solidarität? Fühlen Sie sich aufgefangen vom Kulturbetrieb, von der Stadtgesellschaft hier in Frankfurt?
Ja und nein. Wir erfahren Solidarität von unseren Besucherinnen und Besuchern in unserem Förderverein, also sozusagen in dem Umfeld, im unmittelbaren Umfeld des Museums, zum Teil auch von überraschend, also für Menschen, die gar nicht so kannten, die das jetzt zum Ausdruck bringen. Das tut gut, das stärkt uns. Aber insbesondere ich erlebe auch in der Kultur, weiteren Kulturszene, unter Kolleginnen und Kollegen doch ein großes Schweigen, großes Verstummen. Ich muss einfach ganz ehrlich sagen, dass ich darauf nicht vorbereitet war. Ich habe nach dem 7. Oktober war ich sicher, dass je mehr bekannt wurde, die Massenvergewaltigung, das Verbrennen von Menschen, das Lust am Morden, das systematische Traumatisieren durch das Erschießen von Eltern vor den Augen der Kinder und vice versa, dass es doch ein Schrei geben muss in einem Kulturbereich, der für Zivilität einsteht. Und diesen Aufschrei hat es nicht gegeben. Und das ist sehr bitter.
Anders als bei 9/11 zum Beispiel, muss man ja sagen. Ich meine, da ist die Welt stehen geblieben.
Anders als bei 9/11, selbst anders als bei Butscha. Auch anders als bei den inszenierten Hinrichtungen von IS, die ja Vorbild zum Teil sind für den. Das alles ist ja sofort ins Bild gesetzt worden. Man konnte es ja sofort wissen. Und ich kann das nicht anders erklären als damit, dass die Opfer Israelis sind. Und das auszusprechen, dass weil die Opfer Israelis sind, es diesen Aufschrei nicht gegeben hat, weil die Wahrnehmung von Israel mittlerweile in der Breite eben eine so distanzierte bis hin zu dämonisierte Wahrnehmung als Israel, als sozusagen den kalten Kolonialstaat der weißen Imperatoren ist, dass diese Wahrnehmung sich so weit durchgesetzt hat, das ist unendlich bitter für mich. Und das kann ich auch nicht akzeptieren. Deswegen haben wir uns das im Moment auch zur Aufgabe gemacht, am 7. Oktober in der deutschen Öffentlichkeit als das zu akzeptieren, was er war, nämlich eine wirkliche Zäsur in der jüdischen Geschichte nach der Shoah weltweit. Und als solcher muss er in Zukunft erinnert werden. Und da war, erwarte ich auch von Kulturschaffenden in Deutschland die Bereitschaft, das als solches zu sehen. Das haben wir uns jetzt zur Aufgabe gemacht, darauf hinzuwirken.
Johannes, Lea, hat sich euer Blick auf die Ausstellung und die jüdische Filmgeschichte verändert, etwa wenn man auf den nun wieder krass zutage tretenden Antisemitismus in Deutschland sieht?
Ja, also du sagst es ja selber, zutage treten. In der Formulierung liegt ja eigentlich schon drin, dass man davon ausgehen kann, dass da was sichtbar wird, was auch vorher schon da war. Und ich würde zwar nicht unbedingt sagen, dass Antisemitismus in der bundesdeutschen Gesellschaft sich nicht verändert, aber es schärft vielleicht noch mal den Blick auf den Antisemitismus in der alten Bundesrepublik, der den Protagonistinnen und Protagonisten unserer Ausstellung ausgesprochen wie unausgesprochen begegnet ist. Und wir sehen ja die Vergangenheit immer auch im Licht der Gegenwart. Und dieses Licht hat sich vielleicht nach dem 7. Oktober, dem Krieg und vor allem den ganzen Diskurs darüber in Deutschland eben ja auch verändert. Und vielleicht können wir uns jetzt gerade eben nicht mehr so beruhigt zurücklehnen und auf die alte Bundesrepublik schauen, leicht schaudernd, wenn wir lesen, dass beispielsweise die Erfahrung von Antisemitismus als jüdische Empfindlichkeit delegitimiert wurde, sondern es beunruhigt uns vielleicht vor dem Hintergrund der aktuellen Situation ein bisschen mehr. Aber das ist ja eigentlich, was wir auch wollen oder was ich zumindest will, dass der Blick in die Vergangenheit ja die Gegenwart nicht affirmativ als die bessere Zeit bestätigen soll, sodass wir damit nichts zu tun haben, was wir da in der Vergangenheit sehen, sondern es soll ja eigentlich einen kritischen Blick auf unsere Gegenwart stärken oder befördern.
Glaubt ihr, dass eine Ausstellung über jüdisches Filmschaffen in der aktuellen Situation eher weniger Aufmerksamkeit bekommt oder dass sie im Gegenteil eher an Relevanz gewinnt?
Also zu der Frage, ob es mehr Aufmerksamkeit gibt, kann ich nicht so viel sagen, aber ich hatte letzte Woche ein Screening hier in Frankfurt, wo wir Kurzfilme von verschiedenen jüdischen Regisseuren und Regisseurinnen gezeigt haben. Und die war ganz lange geplant schon. Und im Vorhinein hat dann eine Regisseurin, Liliane Togovnik, die ich eigentlich auch eingeladen hatte, die dann aber nicht gekommen ist, weil sie zurück nach Tel Aviv geflogen ist, wo sie lebt, mir ein Statement geschickt aus der aktuellen Perspektive auf ihren Film. Und ja, das war ein relativ drastischer Brief, weil sie eigentlich so in Frage gestellt hat, was es jetzt eigentlich soll, jetzt so einen Film von 1982 zu gucken, wenn sie in oder zu zeigen und über den zu diskutieren, wenn sie gerade in Tel Aviv in ihrem Bunkerzimmer, so hat sie das beschrieben, sitzt und es irgendwie, ja, ist doch irgendwie unangemessen. Ist jetzt nicht der Moment, darüber zu reden. Und na klar, ist es sowieso, Filmgeschichte ist sozusagen sowieso auch immer so ein bisschen so ein marginaler Blick, ja. Das ist sozusagen so nicht so das super große, relevante Thema, sondern was man sich vielleicht eher so für so Zeiten aufhebt, denen man Zeit hat, sich für eine komplexere historische Erzählungen auseinanderzusetzen. Und klar, steht es dann so im Raum oder stand durch das Statement, was ich dann auch öffentlich vorgetragen habe, sehr, sehr stark im Raum, ob das jetzt angemessen ist, sich mit diesen Filmen auseinanderzusetzen. Und ich fand es total gut, dieses Statement zu haben, und ich fand es total gut, das so in den Raum reintragen zu können, damit diese Frage so präsent ist, weil na klar, erscheint es ein bisschen deplatziert. Und gleichzeitig war für mich aber der Impuls, es ist jetzt definitiv auch nicht die Zeit, Veranstaltungen abzusagen, die das Ziel haben, jüdische Perspektiven zu zeigen, plurale, verschiedene, unterschiedliche jüdische Perspektiven zu zeigen und denen Raum zu geben. Es ist irgendwie, war für mich nicht die, oder ist für mich nicht die Zeit, das da zurückzunehmen, in die Defensive zu gehen, sondern irgendwie zu sagen, nee, wir behaupten jetzt diesen Raum auch. Und ich glaube, das ist einfach ein Widerspruch, den man ein bisschen aushalten muss und den man aber auch sichtbar machen muss. Und in dem Fall war ich halt froh, dieses Statement zu haben, was das stark formuliert hat und auch in einer Vehemenz auch an uns adressiert hat, das ich so nicht formulieren hätte können und wo ich froh war, das so ja mit reinnehmen zu können.
Ja, und wie Johannes sagt, man kann vielleicht sagen, es ist nicht die Zeit für historische Veranstaltungen und historische Themen, aber man könnte eben auch sagen, es ist unbedingt die Zeit, um jüdische Perspektiven und jüdische Agency zu erzählen. Und ich glaube aber, dass es einen Blick auf die Ausstellung gibt, der durch die aktuelle politische Situation zumindest für mich wirklich an Schärfe und an Klarheit gewinnt. Und wir werden ja immer gefragt, was eigentlich die Gemeinsamkeit der sehr unterschiedlichen Filmemacherinnen und Filmemacher ist, von denen wir in der Ausstellung erzählen. Und da tritt jetzt vielleicht noch mal was anderes hervor, nämlich die Erfahrungsdifferenz zwischen einer jüdischen Minorität, so heterogen sie auch sein mag, und der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft. Und Janine Mehrapfel hat in den letzten Wochen als Präsidentin der Akademie der Künste in Berlin mehrfach von Empathielosigkeit und Kälte im deutschen Diskurs und in den Reaktionen auf den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober gesprochen. Und Janine Mehrapfel ist ja auch Teil unserer Ausstellung. Und ich finde, dass diese ja wirklich auseinanderfallende emotionale Wahrnehmung oder Erfahrung einer Situation, in der dann sehr plötzlich und anlassbezogen eigentlich eine ganz große Distanz zwischen der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft aufbricht oder aufreißt und dieses mal mehr oder mal besser, mal schlechter funktionierende Miteinander auf einmal zu einer großen Kluft wird, die in dem Augenblick vielleicht auch unüberwindbar scheint. Und ich glaube, diesen Moment, den kann man aus der jetzigen Situation heraus besser begreifen, und zwar nicht nur intellektuell begreifen, sondern vielleicht auch emotional begreifen. Und das sind Momente, die, glaube ich, in unserer Ausbildung eigentlich auch eine Rolle spielen. Also wenn Hans Rosenthal am 9. November Dalli Dalli moderieren muss und die Sendung nicht verschieben durfte, als Imo Moschkowitz mit rechtlichen Konsequenzen ge gedroht wurde, wenn er nur wegen eines Treffens der ehemaligen Waffen-SS von seinem Vertrag zurücktreten will. Das sind lauter solche kleinen Momente, also die irgendwie in Exponaten und Quellen in der Ausstellung im Katalog aufscheinen. Das steht da nicht explizit drin, aber ich glaube, man kann sozusagen das darin durchaus lesen. Und das heißt, für mich bekommt die Ausstellung eigentlich nochmal eine andere, ja, vielleicht emotionale Farbe, weil die aktuelle Situation den Blick mehr darauf lenkt, dass wir das eben vielleicht nicht nur intellektuell begreifen können und dass es auch nicht nur intellektuelle Auseinandersetzungen waren, sondern eine affektiv sehr aufgeladene Situation, die wir nur begreifen können, wenn wir eben auch diese emotionale Komponente mitdenken, auch wenn natürlich völlig klar ist, dass wir die nicht rekonstruieren können, weil wir dafür gar nicht die Quellen haben. Aber wir können aus der jetzigen Situation heraus begreifen, dass es diese Dimension auch gehabt haben muss.
Die Ausstellung läuft ja jetzt schon einige Zeit. Was für Beobachtungen habt ihr im Gespräch mit Besucherinnen gemacht? Was sind eure Erkenntnisse? Was überrascht die Menschen? Was begeistert sie?
Ja, also was sich ganz stark zeigt, ist, dass sich viele, also dann vor allem auch ältere Besucherinnen und Besucher, so ein bisschen an ihre eigene Medienbiografie erinnert fühlen. Also sozusagen gerade so in dem, wir haben diesen einen Raum, wo man dann sozusagen in so ein bisschen in so ein deutsches Fernsehwohnzimmer reinkommt und wo so Couches stehen. Und das ist so ein Raum, wo die dann oft ja, sich an ihre eigenen Fernseh- und Kinoerfahrungen erinnern und sagen, ja, das öffnet immer so einen ganz neuen Blick oder das wusste ich nicht. So, das ist so zu se schön zu sehen, dass es so ja in den Leuten ja tatsächlich so eine eigene Erinnerung auslöst. Dann gibt es so, es gibt diese den Ausschnitt mit Lilli Palmer aus Feuerwerk, wo sie Oh mein Papa singt. Das ist so eine Stelle, wo dann manche Besucherinnen und Besucher gerne mal so anfangen, so ein bisschen mitzuträllern. Das freut mich ja auch immer sehr. Und bei jüngeren Besucherinnen und Besuchern, für die das ja ganz oft eine, ja, eigentlich eine ziemlich fremde Medienwelt ist, in die sie da reinkommen. Da gibt es einen Ausschnitt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich den so gerne mit denen dann gucke bei Führungen, aber es gibt diesen Ausschnitt von Die Verliebten von Jeanine Meerappel aus den späten 80er Jahren. Und das ist so eigentlich ein Film, der total in Vergessenheit geraten war, weil er auch eigentlich nie richtig in deutschen Kinos gelaufen ist und so ein bisschen wiederentdeckt worden ist jetzt. Und den finden ganz viele immer ganz toll. Und es freut mich so total, dass es so einer, also das ist der Film, wo mich immer am meisten Besucherinnen fragen, wo kann man den denn sehen? Kann man den? Und da habe ich ja natürlich auch immer schön auf das Screening in DFF verweisen können, was vor ein paar Wochen stattgefunden hat. Und ja, das hat mich persönlich auch immer voll gefreut.
Gibt es denn bestimmte Exponate, die euch als KuratorInnen besonders faszinieren und wenn, warum?
Also es gibt natürlich ganz viele Exponate, die wir ganz toll finden. Und die Ausstellung ist hoffentlich getragen von unserer vielleicht auch manchmal ein bisschen nerdigen Begeisterung für die vielen Dinge, die wir gefunden haben. Aber um mal eins herauszuheben, also es gibt im letzten Raum, der sich mit den 80er Jahren beschäftigt, ein Gedichtband, Auschwitz-Kinderlieder, 1990 anonym, ohne Angabe des Autors erschienen, aber wir wissen, dass es von Karl Fruchtmann geschrieben wurde. Und in diesem letzten Raum geht es ja um die 80er und um die entstehende Erinnerungskultur und die Frage, wie sich eigentlich jüdische Filmschaffende zu diesen neuen Rollenangeboten, den neuen Möglichkeiten, aber auch den neuen Anforderungen verhalten haben, die mit diesen Veränderungen der Erinnerungskultur verbunden waren. Und der Gedichtband ist für mich, glaube ich, so eine Antwort darauf. Und sie geht in zwei Richtungen. Einerseits die anonyme Veröffentlichung, die ich verstehen würde als eine Verweigerung, die Biografie des Autors mit dem Text zu verbinden, die Gedichte also als ja, Gedichte eines Überlebenden zu lesen. Das heißt, einerseits wird sozusagen die autobiografische Perspektive auf den Text verweigert und zweitens so die Autorisierung des Textes durch die Autorschaft. Ja, das ist offensichtlich nicht das, was Kai Fruchtmann will. Und zweitens wird in den Gedichten so eine Wut und eine Unversöhnlichkeit deutlich, die sich nicht nur gegen die Ereignisse und gegen die Täter richtet, sondern auch gegen eine als irgendwie ja satte, selbstzufriedene Erinnerungskultur, die Kränze niederlegt, aber irgendwie keinen Schmerz spürt oder sich gegen eine echte Auseinandersetzung irgendwie immunisiert hat. Und das finde ich einfach total interessant, dass das eben in der Zeit schon so klar artikuliert wird, weil es eigentlich eher erneutige Kritik an die Erinnerungskultur und gegenwärtige Diskurse erinnert und aber eben auch zeigt, wie positioniert jüdische Filmschaffende in dem Fall Kai Fruchtmann eben auch an dieser Zeit waren.
Ich würde vielleicht gar nicht so sehr auf ein einzelnes Exponat, sondern auf so eine Gruppe von Exponaten hinweisen. Also die Ausstellung ist ja jetzt, läuft noch bis Mitte Januar. Das heißt, jetzt so langsam ist so das Ende in Sicht. Und eine Sache, die ja wirklich so eine Chance ist, die zu sehen, sind die vielen Ausschnitte, nicht nur aus Filmen, die sind sehr präsent in der Ausstellung, weil die eben auf großen Leinwänden gezeigt werden. Aber es gibt eben auch viele kleine Monitore, wo Fernsehausschnitte laufen. Und das sind Sachen, die ich super spannend finde. Und die man halt ganz oft, weil die so in Rundfunkarchiven dann verschwunden sind, auch nicht so oft sehen kann. Und das finde ich wirklich irgendwie, ja, Ausschnitte, die sich irgendwie lohnen. Ich glaube, die machen auch viel mit den Besucherinnen und Besuchern. Also eine Assoziation, die ich ganz oft schon in den, oder ja, irgendwas, woran sich Leute erinnert gefühlt haben, ist dieser Film Kulenkampffs Schuhe von Reginald Schilling. Einfach weil man merkt, dass sozusagen das macht was mit den Leuten, sozusagen über diese, ja, an so eine Fernseherfahrung auch irgendwie so erinnert zu werden. Und ich glaube, dass sich das lohnt, die sich anzugucken. Und besonders lieb habe ich da einen Ausschnitt, der nicht aus dem deutschen Fernsehen kommt, sondern ein Auftritt von Peter Lorre in What's My Line, also der amerikanischen Vorgängersendung von Was bin ich, was dann Robert Lemke fürs deutsche Fernsehen gemacht hat. Und naja, und in der deutschen Rezeption ist halt Peter Lorre immer noch so ganz stark so eine mit Schwere und Trauma behaftete Figur, die ja ganz stark mit seinem expressionistischen Spiel irgendwie so verbunden ist. Und da sieht man halt so einen, ja, vielleicht ein bisschen, also fast so knuffigen, lustigen, humorvollen Peter Lorre, der auch so zu diesem Image, was er hat, so eine ganz, ganz interessante Distanz einnimmt und darüber so Witze machen kann. Und das ist so eine Form von, ja, da tritt er ihm so ganz anders entgegen. Und das ist eigentlich so ein, ja, so ein Ausschnitt, den ich sehr, sehr mag und die ich leider, die in den Führungen, die ich mache, immer so zu kurz kommen, weil da schaut man natürlich immer nur auf die großen Leinwände. Aber ich hoffe, dass die Besucherinnen und Besucher, wenn sie einzeln durch die Ausstellung gehen, sich auch diese kleinen Monitore anschauen, weil es echt eine Gelegenheit.
Möchten Sie noch ein bestimmtes Exponat nennen?
Das Kleeblatt auf dem Brief von Ivo Moschkowitz, den er geschrieben hat, in Reaktion darauf, dass das SS-Standartentreffen, SS-Standarte Adolf Hitler und Bad Hersfeld stattfinden soll, und dafür der Oberbürgermeister Räume zur Verfügung gestellt hat, während er gleichzeitig bei den Bad Hersfelder Festspielen Theaterinszenierung. Also Macht hat da seinen Brief geschrieben, an den Oberbürgermeister adressiert. Diesen Brief hat er aufbewahrt zusammen mit einem Kleeblatt gepresst. Wie das Kleeblatt da reingekommen ist, wissen wir nicht. Aber das ist mein Lieblingsobjekt.
Weil es was für Sie symbolisiert.
Das hat ja zutiefst mit Personen zu tun. Warum bewahrt man was auf? Was bewahrt man damit auf? Es ist super, dass es ein vierblättriges Kleeblatt war, was er an dieser Stelle. Ich will daran glauben, dass es kein Zufall ist. Es kann Zufall gewesen sein. Aber da ist auch irgendwie so ein besonderes persönliches Moment, vielleicht auch so ein Moment von, also wenn man das jetzt symbolisch liest, das steht es ja für Glück, dass mit solchen Absagen und solchen klaren Ansagen vielleicht auch das Glück oder zumindest die Hoffnung verbunden sein kann, dass man irgendwann sowas nicht mehr schreiben muss und klarstellen muss. Wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, wenn ich nicht das Glück hätte, dieses Museum gestalten zu können und nicht die Hoffnung hätte, dass unsere Museumsarbeit und die Haltung, die wir einfordern, irgendwann was bewirken würde, dann könnte ich es nicht machen. Auch gerade in Situationen, wo es schwerer fällt und wo ich einfach eingestehen muss, dass unsere Arbeit nicht die Wirkung hat, die sie haben sollte, auf die Breite gesehen, gibt es aber für mich eben in diesem Kleber dieses persönliche Moment, das ist rein interpretiert, das hat jetzt keine wissenschaftliche Grundlage, aber diese persönlichen Noten ist das, was ich besonders mag an Dokumenten. Sie haben auch was damit zu tun, Personen nahe zu kommen und ihren Wünschen, ihren Hoffnungen in ihren Biografien. Und ja, deswegen mag ich das.
Ihr seid ja beide vor allem an der Uni tätig. Wie erlebt ihr da, wie empfindet ihr die Stimmung dort im Hinblick auf den Krieg in Israel und Gaza?
Also ich weiß und ich höre auch immer wieder, wie bedrohlich die Situation für jüdische Studierende an britischen und US-amerikanischen Universitäten ist. Und ich finde das wichtig, das ernst zu nehmen. Und ich finde, also Universitäten sollten höchst alarmiert sein, wenn die eigenen Studierenden nicht sicher sind an ihren Unis oder sich nicht sicher fühlen. Für die Universitäten hier und auch meine Uni, ich bin ja in Babelsberg an der Filmuniversität, das heißt, die ist gleichzeitig Uni und Kunsthochschule, würde ich tatsächlich eher auf die Chancen verweisen wollen, ohne die damit verbundenen Herausforderungen quasi runterzuspielen. Also wir haben eine sehr polarisierte Diskussion, die sehr hitzig ist, wo viele Dinge verkürzt werden. Wir haben aber auch eine Situation, wo eben nicht nur Menschen auf Social Media im digitalen Raum quasi rumbrüllen, sondern idealerweise gibt es analoge Räume der Diskussion an der Uni. Unsere Studierenden fordern das ein und ich finde das auch gut so. Und dann kommt es meiner Meinung nach wirklich darauf an, diese erhitzte Situation gut zu managen oder gut zu moderieren und sie als Chance zu begreifen, Menschen wieder ins gemeinsame Gespräch und an den gemeinsamen Tisch zu kriegen. Also quasi Gespräch und Streit als demokratische Praxis zu stärken oder zu schützen. Und dafür dürfen eben keine Veranstaltungen abgesagt oder verboten werden. Und gleichzeitig, und das ist, das meine ich wirklich ernst, ich finde das wirklich wichtig, dass man sich klar macht, was man damit macht, wenn man Veranstaltungen absagt und den Raum da beschneidet. Und gleichzeitig müssen aber die roten Linien klar sein. Also Aufruf zur Gewalt, Legitimierung oder Relativierung von Gewalt und Terror, Antisemitismus genauso wie antimuslimischer Rassismus. Ja, die roten Linien müssen klar sein und man muss sich eben überlegen, welchen Dissens man aushalten muss oder vielleicht auch aushalten will, welche Dinge dann gesagt werden dürfen, aber vielleicht nicht unwidersprochen bleiben sollten und ab wann Aussagen vielleicht auch rechtliche Konsequenzen haben. Das heißt, man muss sich über ziemlich viele Sachen Gedanken machen, unter anderem auch darüber, wie man eigentlich Räume sicher gestalten kann für Menschen mit Meinungen, die von der Mehrheitsmeinung in dem jeweiligen Raum abweichen, sodass sie sich eben auch äußern können und man eben tatsächlich eine Meinungsvielfalt hat. Und das ist alles sehr, sehr schwierig und sehr herausfordernd. Und ich glaube, dass diesen Herausforderungen auch vielfach nicht gut begegnet worden ist und diese Situationen eben vielfach nicht gut gehandhabt worden sind, weil es dafür viel inhaltliche Expertise braucht und weil es dafür eine ziemlich klare Haltung braucht. Und was aber überhaupt nicht hilfreich ist in diesen Situationen, und das sehe ich halt relativ viel, ist Angst vor Kampagnen oder Shitstorms. Und wenn man einerseits diese inhaltliche Expertise nicht hat, vielleicht hat man die Haltung sogar, aber die inhaltliche Expertise nicht hat und dann noch Angst hat als Berater, dann ist man halt schlecht beraten. Und dann funktioniert das, glaube ich, nicht, diese aktuelle Situation an den Unis quasi als Chance zu verstehen. Aber ich will wirklich daran glauben, dass da irgendwie eine Chance drin liegt und dass wir uns irgendwie, also dass das einfach ein Moment ist, wo wir uns unter Hochdruck darüber Gedanken machen müssen, wie wir so einen universitären Diskurs unterstützen und konstruktiv gestalten können. Und wie man vielleicht an dieser, ja, daran sieht, an dem, was ich sage, ist das was uns wirklich viel beschäftigt und was mich auch in den letzten Wochen viel beschäftigt hat und vielleicht auch ein bisschen mehr beschäftigt hat, als ich mir das gewünscht hätte, weil ich ja eigentlich mich mit inhaltlichen Sachen und mit Forschung und Recherche befassen will. So würde ich es versuchen, ein bisschen konstruktiv zu wenden, diese Frage.
Den Diskurs aufrechtzuerhalten oder zu beginnen, wenigstens. Ja, Johannes, ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen willst?
Ich kann das, was Lea gesagt hat, einfach nur unterstreichen und vielleicht ein bisschen allgemeiner formulieren, dass ich glaube, dass sich über insgesamt halt so polarisierte Debatten an Unis weltweit halt besonders stark zeigen, was auch daran liegt, dass Gott sei Dank Unis noch Orte sind, die eine gewisse Öffentlichkeit haben oder herstellen oder darstellen. Und das heißt, dass da Positionen laut werden, die problematisch sind und die auch Grenzen überschreiten. Und ich glaube aber, das ist total, ja, die werden sozusagen, die sind andernorts in der Gesellschaft nicht vorhanden, aber an der Uni haben die Möglichkeit, artikuliert zu werden, weil es halt diese Form von Öffentlichkeit gibt. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, diese Öffentlichkeiten zu erhalten und da reinzugehen und in diese Debatten auch reinzugehen und nicht die, vermeide jetzt das Wort canceln, also das rutscht mir quasi gerade nur so raus, aber sozusagen diesen Ort, die Uni als einen Ort von Öffentlichkeit zu erhalten, ist, glaube ich, ganz stark eine Chance und nicht das Problem.
Für mich ist es einfach wichtig, dass wir dabei gleichzeitig inhaltlich und strategisch denken als Angehörige von Universitäten. Und strategisch bedeutet, Veranstaltungen zuzulassen, auch bei denen wir vielleicht nicht inhaltlich übereinstimmen, weil wir nicht einer Selbstbeschreibung Vorschub leisten wollen, oder ich das zumindest nicht will, wo sich Menschen als gecancelt oder gesilenced darstellen und sich als Opfer gerieren eines Diskurses, was sie möglicherweise gar nicht sind. Das ist, glaube ich, einfach was sehr ungünstig ist, das noch zu befeuern. Und dafür ist es einfach wichtig, inhaltlich in die Veranstaltung reinzugehen und inhaltlich zu gestalten. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass es für mich auch, und das ist wirklich einfach auch ein Wunsch, den ich habe, ja, dass es für mich viel, und das ist jetzt ganz persönlich, für mich viel wichtiger ist, dass Dinge nicht unwidersprochen bleiben und dass nicht alles mein Mandat ist und dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die für bestimmte Dinge streiten vielleicht und auch sich positionieren und Haltung zeigen und auch Dinge nicht unwidersprochen stehen lassen. Das ist für mich viel wichtiger, weil dann weiß ich, mit wem ich spreche. Dann gibt es vielleicht auch einen Moment, wo man sowas wie Solidarität erfährt. Und wenn aber sich alle vor diesen Auseinandersetzungen wegducken und Podien irgendwie mehr oder weniger unkontrovers besetzt sind, dann passiert genau das nicht und dann ist auch niemand dazu aufgerufen, Haltung zu zeigen. Und ich glaube, das, was zusätzlich zu dieser immensen, unfassbaren Gewalt einfach gerade total ja, verstört, muss man glaube ich sagen, ist, dass eben diese Zeichen der Solidarität einfach stark ausbleiben und dass eigentlich die Frage ist, wer steht eigentlich auf, ja, gegen antisemitische Positionen im öffentlichen Raum? Wer hat eigentlich die Haltung dazu? Und dafür braucht es dann eben auch, ja, irgendwie den Mut, in diese Auseinandersetzung reinzugehen. So, und deswegen wollte ich dafür so plädieren, diese Auseinandersetzungen zu führen und die auch an den Universitäten zu führen und zuzulassen. Und nicht, weil ich finde, dass man alles sagen darf und dass die Räume sozusagen für alles geöffnet sein müssen, weil Demokratie das alles abdeckt, sondern weil ich glaube, dass es auf dieser Ebene einfach wichtig ist und wir, das zeigen auch die letzten Wochen, dass einfach total problematisch ist, wenn wir Leuten die Möglichkeit geben oder das dem auch nicht laut genug widersprechen, die sozusagen immer ins Feld führen, sie würden gecancelt werden und dann quasi aus so einer Opferposition sich im Diskurs positionieren.
Aber ist das nicht, also eine der Phänomene, die ja im Moment deutlicher werden, denn je, ist ja die permanente Umdrehung von Situationen. Also wir haben sozusagen dieses unfassbare Massaker des 7. Oktober, in dem ich schon sagen würde, genozidale Gewalt ausgeübt wurde, eine Vernichtungsfantasie umgesetzt wurde. Und wir haben 10 Tage später oder 2 Wochen später, reden wir schon vom Palestinian Genocide. Es geht im Moment sehr schnell, dass quasi Begriffe umgedreht und angeeignet werden. Und ich glaube wirklich, und das könnte auch eine universitäre Aufgabe sein, wirklich präzise auf Vokabular zu schauen, weil die Umdrehungen, die permanent stattfinden, das betrifft insbesondere so Täter-Opfer-Schemata. Im Hintergrund geht es ja natürlich auch immer um Anerkennung von Gewalt. Und ich würde dir auch zustimmen, dass es wichtig ist, dass Gewalt anerkannt wird, wo sie stattfindet und als solche thematisiert wird. Aber wir müssen doch die kategorialen Register klar haben. Und da finde ich, da sehe ich eine universitäre Aufgabe.
Ich unbedingt. Also die Frage sozusagen, wo spielen Projektionen mit rein, wo gibt es klassische Täter-Opfer-Umkehren, das wir alles kennen aus der Antisemitismusforschung. Natürlich sind das Differenzierungen zu sagen, es ist kein Fußballspiel, man muss sich nicht für eine Seite entscheiden und dann laut brüllen. Ja, sondern man kann Gewalt auf beiden Seiten anerkennen und man muss sie dennoch differenzieren, ja, weil es eben nicht die gleiche Gewalt ist. So, da kommen wir. Aber wenn diese Differenzierung und wenn die Auseinandersetzung mit dieser Komplexität an Unis nicht geht, dann muss ich ja fragen, wo dann?
Das war mein Gespräch mit Miriam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt, sowie mit den KuratorInnen der aktuellen Ausstellung im Jüdischen Museum, Ausgeblendet, Eingeblendet, Johannes Pretorius Rhein und Lea Wohl von Haselberg. In 2 weiteren Podcasts haben wir schon über die Ausstellung gesprochen. Die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Hört doch mal rein. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.